Vielen Dank euch Musikern, hat wohl getan. Ja, gleich das erste Bild mit dem Thema geistliches Leben, Herzschlag der Gemeinde. Das war ja gestern vom Seminar unser Thema, geistliches Leben fördern, aufbauen, und heute eben in der Predigt. Herzschlag der Gemeinde. Das kennt ihr, das wisst ihr alle, Herzschlag ist das Entscheidende im Leben. Und wenn ein Kind geboren wird, wenn das Herz schlägt, das ist das Zeichen. Und dann kommt ein tiefer Atemzug und ein erster Schrei und das Kind lebt. Und am Ende des Lebens ist es auch so. Wenn das Herz aufhört zu schlagen, dann stirbt der Mensch. Und bei einer Gemeinde, das geistliche Leben ist das Herzschlagen der Gemeinde. Schlägt euer Herz noch? Schlägt dein Herz noch? Ja, sonst würdet ihr nicht hier sitzen. Schlägt noch das Herz der Gemeinde? Frage? Ja, klar. Das Herz der Gemeinde schlägt. Da ist geistliches Leben. Wir haben es gestern sehr intensiv erlebt, heute Morgen, und es wird auch nächste Woche und nächste Zeit so sein. Herzschlag der Gemeinde, das geistliche Leben. Ich habe dazu einen Bibeltext rausgesucht. Der Paulus beschreibt die Gemeinde, beschreibt die persönliche Beziehung zu Gott über sein geistliches Leben, und dann betet er. Und über diesen Gebetstext möchte ich heute predigen. Bitte, ist er schon dran? Ist schon dran. Epheser Kapitel 3. Die Verse 14 bis 21. Ich habe hier die Übersetzung Gute Nachricht genommen, weil da kommt von der Wortwahl das so schön. Ich bitte ihn dreimal hintereinander, und das ist dann ja auch, sind ja die drei Punkte da meiner Predigt. Also jetzt lese ich erstmal vor, und Paulus schreibt: Deshalb knie ich vor Gott nieder und bete zu ihm. Er ist der Vater, der alle Wesen in der himmlischen und in der irdischen Welt beim Namen gerufen hat und am Leben erhält. Ich bitte ihn, dass er euch aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenkt und euch seinen Geist innerlich stark macht. Ich bitte ihn, dass Christus durch den Glauben in euch lebt und ihr fest in seiner Liebe wurzelt und auf sie gegründet seid. Ich bitte ihn, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden begreifen lernt, wie unermesslich reich euch Gott beschenkt. Ihr sollt erkennen, dass alle Erkenntnis übersteigt, nämlich die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. Dann wird die göttliche Lebensmacht mit ihrer ganzen Fülle euch immer mehr erfüllen. Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Ihm gehört die Ehre in der Gemeinde und durch Jesus Christus in allen Generationen für Zeit und Ewigkeit. Was für ein schöner Text, gerade in dieser Übersetzung. Ihr könnt euch das zu Hause nochmal durchlesen, ihr könnt es euch auch dreimal durchlesen. So ein schöner Text mit so schönen Formulierungen, mit so einem Tiefgang. Ja, die Gemeinde wird beschrieben als der Ort, an dem höchst unterschiedliche Menschen zusammenkommen und zusammen leben können. Also die Unterschiedlichkeit, alt, jung, reich, arm, gebildet, nicht gebildet, von der Mentalität ein bisschen dynamisch oder mehr überlegend. Die Unterschiedlichkeit der Menschen. Und was in der Welt, in der Gesellschaft schnell zu Konflikten führt und zum Auseinanderbrechen und zum Separieren, dass jeder nur in seiner gleichen homogenen Gruppe ist, und selbst da kommen dann schnell Konflikte auf. In der Gemeinde ist es möglich, dass diese unterschiedlichen Menschen zusammenkommen und miteinander Leib Christi darstellen. In der Gemeinde ist es möglich. Und der Apostel Paulus sieht hier seine Aufgabe, die Gemeinde zu ermahnen, zur rechten Lehre und zur Einheit der Gemeinde. Also zur rechten Lehre, zum Inhalt, das, was man glaubt, was uns prägt, was uns innerlich ausmacht, was unsere Lebensanschauung ist, und zur äußeren Einheit der Gemeinde, zur Form. Also, dass wir Gemeinschaft auch leben, auch in der Verbindlichkeit leben, auch in der Regelmäßigkeit leben, dass wir den Zusammenhalt nicht leichtfertig aufs Spiel setzen und dann hinterher bejammern, wenn es verloren gegangen ist, sondern uns bemühen, die äußere Form und den Zusammenhalt zu leben. Und mittendrin eben dieses Gebet von Paulus, bei dem er niederkniet. Niederknien beim Beten. Das ist ja so eine körperliche Ausdrucksform. Das machen wir, um etwas in uns auszudrücken, wie ernst es uns ist, die Bedeutung von diesen Worten. Ich weiß nicht, wann du zum letzten Mal niedergekniet bist, beim Beten dich hingekniet hast. Ich mache das auch nur selten, manchmal, am liebsten, wenn ich ganz alleine bin. Aber das ist schon ein Ausdruck davon, dass es mir jetzt selber sehr wichtig ist. Und am Ende von dem ganzen Brief, von dem Epheserbrief, steht auch ein Gebet. Aber das betet nicht er, sondern das soll die Gemeinde beten. Das sollt ihr beten. Ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis, nicht nur, dass der Paulus für euch betet, nicht nur, dass der Pastor für euch betet oder dass der Gastprediger für euch betet, sondern ihr sollt selber auch beten. Und das mache ich ja manchmal, dass wenn wir eine Gebetsgemeinschaft haben oder ich auch nur mit jemandem zu zweit bete, dass ich sage, der andere soll auch beten. Ihr sollt auch beten. Das muss man einüben. Und es muss irgendwie selbstverständlich werden. Und so ist es beim Paulus auch. Und sein Gebet, das er der Gemeinde sagt, das sollt ihr beten. Kapitel 6, die Verse 18 und 19, dort heißt es, betet dabei zu jeder Zeit und bittet Gott in der Kraft seines Geistes, seid wach und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Betet auch für mich, dass Gott mir die rechten Worte in den Mund legt und ich das Geheimnis der guten Nachricht freimütig bekannt machen kann. Das ist also das Anliegen, das er hat, wofür die Gemeinde beten soll. Und so entsteht auch eine Gemeinschaft. Nicht nur in der Gastfreundschaft, miteinander essen, nicht nur in der Feier, sondern eben auch im geistlichen Leben ein Zusammenhalt, eine Beziehung zwischen Paulus und der Gemeinschaft und der Gemeinde. Zum Text. Und die drei Bitten in der Mitte, die möchte ich näher auslegen. Paulus beginnt diese drei Sätze hier jeweils mit einem kurzen Satz der Anbetung, dass er Gott, den Vater, den Schöpfer aller Dinge anbeten will, um eben das nochmal auszudrücken, welche Beziehung er vor Gott steht und dass Gott alles möglich ist und dass er der mächtige Gott ist. Und in dieser Beziehung, auf dieser Ebene, kommen jetzt die drei Bitten. Nächstes Bild, Vers 16, und dort heißt es, ich bitte ihn, dass er euch aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenkt und euch durch seinen Geist innerlich stark macht. Reichtum seiner Herrlichkeit. Gott ist reich. Gott ist reich. Ich weiß nicht, was das in eurem Leben, in deinem Leben für eine Rolle spielt, ob dein Vater reich ist, wohlhabend. Man überträgt es und vergleicht es ja gleich mit seinem persönlichen Leben. Wie war mein Vater? Wie war es bei mir zu Hause? War es da immer knapp? Habe ich mich daran gewöhnt, dass es immer nur wenig gibt, dass es immer nur knapp ist und dass ich mich mit wenigen zufrieden geben muss? Oder bin ich so aufgewachsen, dass mehr als genug da ist und dass es immer reichlich und überfließend gibt? Wie auch immer du aufgewachsen bist, bei eurem himmlischen Vater ist es so, dass er reich ist, Reichtum seiner Herrlichkeit. Und Gott beschenkt dich. Gott schenkt gerne. Er macht gerne Geschenke. Er bereitet Freude. Er will Gutes tun. Schenken heißt umsonst geben, aus Gnade und Liebe, so wie es ihm gefällt und wie es Gott entspricht. Das beschreibt und lass uns einen kleinen Einblick geben in das Wesen Gottes. der eben wie ein liebender Vater seine Kinder gerne beschenkt. So wird Gott beschrieben. Und wenn man das versteht und innerlich angenommen hat, dann ist man auch viel freier. Dann ist man viel freier im Bitten und im Empfangen. Im Bitten und im Empfangen und vielleicht auch im Selberschenken. Wir haben jetzt Ende Juli, aber wartet nur, es kommt die Weihnachtszeit. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, meine Frau fängt immer sehr frühzeitig an mit Geschenke besorgen. Das geht jetzt schon bald los. Und da wird schon langfristig gedacht und besorgt und ausgewählt und so weiter. Schenken macht einem selber nämlich Freude. Und das Aussuchen und das Denken und das sich vorstellen, wie wird das sein, das macht einem selber Freude. Viele von euch kennen das. Wir Menschen sind ja geschaffen nach Gottes Ebenbild, also gewisse Parallelen kommen nicht von aus Versehen, sondern die liegen im System. Gott, ein liebender Vater, und wir Menschen haben manche Seiten ähnlich und kennen sie. Gott beschenkt uns gerne. Er möchte uns Freude machen. Er möchte uns Gutes tun. Nämlich, damit wir innerlich stark werden. Der Geist soll uns innerlich stark machen. Der innere Mensch wird hier angesprochen. Also unsere Gedankenwelt. Das, was unsere Hoffnung ausmacht. Was in unserem Herzen so ist. Da, wo der Glaube seinen Platz hat. Ihr selber, ich weiß nicht, ob ihr ganz oft über euch nachdenkt oder vielleicht sogar richtig Grübler-Typen seid oder mehr das so nebenher erledigt und eure Gedanken woanders sind. Aber ihr kennt das alle, dass ihr in eurem Kopf, in euren Gedanken, in eurem inneren Menschen Dialoge habt und Ideen oder Sachen, über die ihr euch geärgert habt oder Vorstellungen oder Wünsche. Und in all dem, was euer innerer Kern ausmacht, die Gedanken, aber auch das Herz, die Gefühlswelt, auch das geistliche Leben, sollt ihr stark werden. Starke Persönlichkeiten von innen heraus. In eurem inneren Denken, in eurem inneren Wesen. Stark werden, unabhängig von den Äußerlichkeiten, auch unabhängig von anderen Menschen und unabhängig von dem, wie es einem gerade geht, von den Lebensumständen, auch ein bisschen unabhängig von körperlichen Sachen, Wohlergehen, Gesundheit. Der äußerliche Mensch, der Körper, wenn er älter wird, baut er ja auch ab. Auch das kennt ihr. Aber das soll uns nicht daran hindern, dass wir am inneren Menschen stärker werden. Manchmal ist es sogar genau so. Je älter und vielleicht auch körperlich schwächer wir werden, konzentrieren wir uns mehr auf das Innere. Und das ist zumindest der Wille Gottes und das ist sein Geschenk an euch, dass das immer stärker wird. Vielleicht gilt es auch für den Aspekt der Gemeindearbeit. Wenn das Äußere schwach erscheint, zahlenmäßig wenig, Mitarbeitermangel und was nicht alles, aber das Innere kann stärker werden. Gott beschenkt euch mit dem Geist, dass das Innere, das geistliche Leben immer stärker wird. Stark werden, warum eigentlich, wozu? Weil es Spaß macht, weil es schön ist, weil es Trend ist. Nein, stark werden, um fest zu sein, geduldig und standhaft auch schwierige Zeiten durchtragen zu können. Bei Paulus war es Verfolgung und Gefängnis. Bei vielen Christen auf der Welt ist es Armut, Not, vielleicht auch Krankheit, Beschwernisse des Alters. Vielleicht ist es auch eine geistliche Herausforderung. Ihr sollt stark werden, um besondere geistliche Herausforderungen anzunehmen. Bei einer Mitarbeit, bei einer besonderen Krise, bei einem Projekt oder vielleicht bei so etwas wie Beten und Fasten. Fasten, sich mal für eine vorübergehende Zeit vornehmen. Genuss von Essen und Trinken, von freier Zeit, von ich habe meinen Urlaub und meine Freizeit und meinen Samstagnachmittag verdient oder von Geld, von den Ressourcen, die wir haben, freiwillig auf sowas zu verzichten, um das dem Reich Gottes zur Verfügung zu stellen. All diese Aspekte und noch viel mehr gehören dazu, warum wir stark werden sollen. Das Geschenk der Herrlichkeit von Gott an uns. Gott schenkt von seiner Herrlichkeit in unser Leben hinein. Und wir können in unserem Leben und in unserem Glauben die Fülle Gottes, ein Teil davon, erfassen und in uns aufnehmen und daran stark werden. Für uns, für die Lebensqualität und Glaubensqualität und das Glaubensglück unseres Lebens, aber auch für unseren Dienst in dieser Welt. Die zweite Bitte, der Vers 17. Paulus schreibt: Ich bitte ihn, dass Christus durch den Glauben in euch lebt und ihr fest in seiner Liebe wurzelt und auf sie gegründet seid. Christus soll in uns leben, heißt es ihr. Durch den Glauben, durch das Vertrauen, so schreibt der Paulus, in uns leben. Also nicht nur eine einmalige Erfahrung, nicht nur ein Besuch, ein bestimmtes Ereignis, sondern ein ständiges Sein, Wohnung nehmen, in uns leben. Es beginnt manchmal mit so einer einmaligen Entscheidung, mit der erstmaligen Entscheidung. Jesus Christus soll in mein Leben kommen. Aber aus dem soll kein Kurzbesuch werden, sondern ein dauerhaftes Wohnen und in uns, in mir leben. Das Einmalige ist ein besonderer Akt, auch die Taufe ist ein besonderes Erlebnis, ein tiefgehendes Erlebnis, vielleicht eines der tiefsten geistlichen Erlebnisse, die man so haben kann im Leben als Christ. Aber dann kommt das in uns Wohnen, dass Jesus in uns, in dir wohnt. Und die Grundlage, das Einmalige, das Einladen, Jesus, komm in mein Leben, die Tür ist offen und du bekommst sogar den Haustürschlüssel und den WLAN-Code und du darfst in mir wohnen, in mir leben. Und bei diesem einmaligen, besonderen Einlassen, Einladen, da sollte man sehr gründlich und grundsätzlich und ohne Vorbehalte Gott Vollmacht geben, in meinem Leben zu sein. Ohne Vorbehalte ist auch ein bisschen ein Wachstumsprozess. Ich weiß es von mir, von vielen anderen, dass man da manchmal auch reinwächst. Am Anfang will man, aber man kann noch nicht so richtig. Mit einer Weile will man ein bisschen mehr, hat auch mehr verstanden und kann ein bisschen mehr. Und mir kommt es darauf an, dass wir darauf achten, an dieser Stelle gründlich zu sein und die Dinge auch nachträglich nochmal zu erweitern und zu verbessern, dass wir in dem, wie wir Christ werden, Jesus in unser Leben einladen, dass wir, wenn da irgendwo Vorbehalte sind oder Zweifel oder Unsicherheiten, dass wir es nicht auf sich beruhen lassen, sondern die Sache klarstellen, eindeutig und klar. Und dass wir uns da auch gegenseitig helfen, als Seelsorger, als Pastoren, und die Sache klar und fest machen, dass Jesus in mein Leben darf und er darf dort wohnen. Und dass wir das auch nach außen freigebig kommunizieren, dazu stehen, uns dazu bekennen. Ich achte immer sehr darauf, jetzt vor einiger Zeit erst, da hat eine Frau in unserem Freundeskreis in Lörrach, die stammt aus dem Iran und die hat sich für den Glauben interessiert, kam immer in die Gemeinde, in die Gottesdienst, hat auch schon Freunde, iranische Freunde in der Gemeinde, und irgendwann mal war es soweit, da haben wir miteinander gebetet, sie hat auch alles verstanden, auf Deutsch und auf Farsi, und es kam so klassisch zu einem Übergabegebet, damit es wirklich klar und eindeutig ist und man nicht nur in eigenen Worten wichtige Punkte vielleicht vergisst. Also ein richtiges Übergabegebet. Und dann aber war es mir wichtig, ihr zu sagen: So, Verrechte, jetzt bitte sag's deiner Freundin, ruf heute gleich an, sag's gleich deinen Leuten und bekenn dich auch öffentlich dazu und teil das mit. Und so entsteht eben dieses Verwurzeltsein in seiner Liebe. Verwurzeltsein in der Liebe Christi. Das ist ein Zitat aus dem gleichen Brief, Kapitel 5, Vers 2. Unser ganzes Leben soll von der Liebe bestimmt sein. Denkt daran, wie Christus uns geliebt hat und sein Leben für uns gegeben hat. Ja, ist ja auch nachvollziehbar. Wenn Jesus durch den Glauben in uns lebt, in uns wohnt, in uns zu Hause ist und wir fest verwurzelt sind in dieser Liebe Gottes, in der Liebe Jesu, dann hat es seine Auswirkungen und daran können wir uns auch erinnern. Und das kann uns innerlich aufbauen und stärken. Die nächste Folie bitte. Die dritte bitte, Vers 18. Paulus schreibt, ich bitte ihn, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden begreifen und lernt, wie unermesslich reich euch Gott beschenkt. Hier gibt's diesen Punkt, der mir wichtig ist und deswegen habe ich das auch so herausarbeiten und hier so in die Predigt stellen, zusammen mit der ganzen Gemeinschaft. Der Paulus bittet Gott darum, dass wir lernen, den Wert von Gemeinschaft, von Gemeinde, von Zusammengehörigkeit, von miteinander ein Team, mehr als ein Team, eine Familie, mehr als eine Familie, eben Leib Christi zu sein, die Gemeinschaft der Glaubenden. Vielleicht wird unser Verstand nicht ausreichen, um das richtig umfassend erfassen zu können. Aber wir kriegen eine Ahnung davon. Die Gemeinschaft der Glaubenden, was das bedeutet. Und dass wir ein Teil davon sind. Und dass wir als ganze Gemeinschaft begreifen lernen, wie Gott ist, wie er uns beschenkt, aus seiner Fülle heraus. Wir lernen also auch als Gemeinde. Wir lernen in dem Miteinander. Wir lernen in dem, dass wir Gottesdienst feiern, dass wir Gemeinde leben, dass wir zusammen Gemeinde Christi sind. Ich habe Theologie studiert, Axel ja auch. Und da haben wir auch viel gelernt. Da hat man viel zu Hause in seinem Zimmer gelernt. Manchmal mit einem Kollegen Vokabeln abgefragt oder sich auf die Prüfungen vorbereitet. Das ist ein Aspekt. Aber theologisch gesprochen ist das Lehramt der Gemeinde gegeben. Die ganze Gemeinde an sich, sie ist von Gott berufen, vom Heiligen Geist daran erinnert, an die Worte Jesu Christi und sie hat das Lehramt zu erkennen, wie der Wille Gottes ist und wie er uns führen und leiten will. Und da müssen wir in unserem Kopf, in unserer total individualistisch geprägten Denkweise uns noch eine Klappe aufmachen und erweitern, dass eben nicht nur ich persönlich für mich, sondern wir als ganze Gemeinschaft, als ganze Gemeinde auf einer Lernreise sind und miteinander lernen und erkennen, was der Wille Gottes ist und wie unermesslich reich Gott ist und uns beschenken will, uns als Gemeinde. Also jeder Einzelne steht vor Gott, lebt mit seinem Herrn, aber eben auch als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Leib Christi. Und so hat es beide Seiten, die Individualität und die Zusammengehörigkeit als Gemeinde, als Leib Christi. Nächstes Bild wieder. Das ist jetzt die Zusammenfassung. Am Ende von diesem Text aus der Predigt kommt wieder ein Lobpreis. Paulus sagt, ihm gebührt die Ehre. Und in dem Text, wenn ich das zusammenfasse, betet er für die Gemeinde und lehrt die Gemeinde selber zu beten. Also ihr sollt auch beten. In Klammer, ich habe das schon vorbereitet. Das mit diesen zwei Schalen hat damit zu tun. Ihr sollt selber auch beten. Und die Gebetsanliegen sind das innere Wachstum bei euch und in der ganzen Gemeinde. Das ständige in uns Wohnen Jesu Christi, dass Jesus in dir wohnt. Die Erkenntnis Gottes von seiner Liebe, von seiner Herrlichkeit, von seinem Wesen. Und dass wir erfüllt sind mit Gottes Lebensmacht. Das geistliche Leben, das von Gott kommt, davon sollen wir erfüllt werden. Ich persönlich als einzelner Mensch, wir als ganze Gemeinde. Es ist auch interessant, mal zu überlegen, von einer ganz anderen Perspektive, was hier nicht genannt wird. Wenn das so die Gebetsanliegen des Paulus sind, alles wunderbare, wichtige, entscheidende Punkte, aber manches wird nicht genannt als Gebetsanliegen. Vielleicht kommt es an einer anderen Stelle vor, aber hier, was wird nicht genannt? Zum Beispiel Gemeindewachstum. Oder, dass wir immer genug Mitarbeiter haben. Oder, dass ich immer das kriege, was ich brauche und was ich hören will. Und er betet auch nicht dafür, dass die Gemeinde mordsmäßig groß und super toll ist. Aber er betet für diese Punkte, für das geistliche Leben, für den Herzschlag der Gemeinde. Also, lasst uns selber so beten und ich bitte dich und jeden Einzelnen von euch, dass ihr das auch für euch persönlich als Gebetsanliegen annehmt. Und ich werde jetzt gleich die zwei Schalen und diese orangenen Zettel verteilen. Ich habe von diesen drei Gebetsanliegen, die habe ich da aufgetippt, auf jedem Zettel nur einen. Also jetzt wird es zufällig zugeteilt. Hast du den ersten Vers oder den zweiten oder den dritten Vers, welche Bitte dich gerade trifft? Und ich bitte dich da, das für dich als in deiner Zeit dafür zu beten, als Gebetsanliegen auf dich zu greifen. Und ich bitte dich, regelmäßig dafür zu beten, täglich dafür zu beten, wenn du kannst, regelmäßig, ständig, andauernd dafür zu beten, so lange, bis ich wiederkomme. Im Herbst, im Oktober habe ich aber den nächsten Termin und dann will ich nachfragen. Also nicht abfragen, aber nachfragen, wie es dir damit ergangen ist. Also ihr wisst schon, ihr solltet es nicht vergessen und ihr solltet es nicht irgendwie im Zettel legen und dann erst im Oktober, ihr solltet es aufgreifen zu eurem täglichen Gebet machen und dann will ich eben im Oktober, wenn ich wiederkomme, nachfragen, wie es dir damit ergangen ist. Soweit. Amen.